Stefanie Stahl. Vom Jein zum Ja. Bindungsängste überwinden und endlich bereit sein für eine tragfähige Partnerschaft. Gelesen von Michelle Winter und Arvid Schalle.
Wer träumt nicht von der perfekten Beziehung? Doch immer wenn man glaubt, sie gefunden zu haben, treten Probleme auf. Nach einer leidenschaftlichen Anfangsphase wird die neue Partnerin plötzlich unnahbar oder der neue Freund entpuppt sich als unberechenbare Wundertüte. Überschwängliche Freude und üble Laune wechseln sich ab wie auf einer Achterbahnfahrt. Meistens steckt dahinter eine tief verwurzelte Bindungsangst. In diesen Blinks lernst du, in welchen Formen Bindungsangst auftritt und wo sie ihre Ursprünge hat. Außerdem geben wir Ratschläge für Betroffene. Wie können sie mit ihrer Angst vor Nähe umgehen? Und was können ihre Partnerinnen und Partner unternehmen? Nicht jede bindungsängstliche Beziehung ist zum Scheitern verurteilt.
Blink Nummer 1: Bindungsängste erkennen.
Julia war schon oft verliebt, aber den richtigen hat sie noch nicht gefunden. Sobald die erste Verliebtheitsphase vorbei war, begann sich Julia zu langweilen und sah sich nach anderen Männern um. Ein Seitensprung hier, eine Affäre dort. Inzwischen fragt sich Julia, ob wirklich ihre Partner schuld daran sind. Vielleicht liegt es ja an ihr selbst. Seltsamerweise empfindet Julia die größte Leidenschaft immer dann, wenn die Beziehung am unsichersten ist. Das beste Beispiel ist Wladimir, ihre bislang größte Liebe. Wladimir konnte unglaublich hingebungsvoll sein, aber er hatte auch eine launische Seite. Die Beziehung war eine einzige Achterbahnfahrt aus wunderschönen Momenten und fiesen Verletzungen. Da ihre anderen Ex-Freunde ausgeglichener waren, hat Julia oft selbst für diese Achterbahnfahrt gesorgt. Bloß nicht zu viel Harmonie. Dieser Zickzackkurs von Nähe und Distanz ist ein typisches Anzeichen für Bindungsangst. Ein weiteres Merkmal von Bindungsangst ist die Unfähigkeit, sich festzulegen. Ein gemeinsamer Sommerurlaub am Meer oder doch ein verlängertes Wochenende am See? Nächsten Freitag ins Kino, ins Theater oder gar nichts von beidem? Auch Julia legt sich ungern fest und sagt häufig Verabredungen und Pläne ab, kurz bevor es losgehen soll. Immer dann nämlich, wenn gerade zu viel Harmonie in der Beziehung herrscht. Das Nähe- und Distanzspiel funktioniert aber nicht auf Dauer. Irgendwann kommt Julia an den Punkt, wo sie immer weniger Leidenschaft verspürt. Ihre Gefühle erkalten dann fast von einem Tag auf den anderen. Diese Eigenart bindungsängstlicher Menschen führt oft zur Trennung. Doch manchmal geschieht das Gegenteil. Eine miese Beziehung will einfach nicht enden. Dazu kommt es, wenn der bindungsängstliche Partner nicht wie Julia für eine Achterbahn der Gefühle sorgt. Konstantin ist so ein Beispiel. Er hält seinen Freund lieber durchgehend auf Distanz. Dafür errichtet er eine unsichtbare Mauer in der Beziehung, ein weiteres Merkmal von Bindungsangst. Die Mauer zwischen ihnen sorgt dafür, dass ihn sein Freund emotional nie wirklich zu fassen bekommt. Als Vorwand dient ihm häufig sein Architekturbüro, in dem er auch am Wochenende arbeitet. Und wenn er sich dann abends mit seinem Freund trifft, ist er so müde, dass von Quality Time keine Rede sein kann.
Verschiedene Merkmale können also auf Bindungsangst hindeuten. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass der bindungsängstliche Partner die Kontrolle über Nähe und Distanz in der Beziehung hat.
Doch wie entwickeln Menschen überhaupt Bindungsängste?
Blink Nummer 2: Ursachen für Bindungsängste.
Bei deiner ersten großen Liebe denkst du wahrscheinlich an eine Flamme aus deiner Jugend. Aber tatsächlich beginnt unsere erste Liebesbeziehung bereits, wenn wir auf die Welt kommen. Die Rede ist von unseren Eltern. Von ihnen lernen wir als Kinder, wie Liebe funktioniert. Geht dabei etwas schief, wirkt sich das auf unsere späteren Beziehungen aus. Jedes Kind hat den Drang, die Welt zu entdecken. Gleichzeitig sehnt es sich nach der Geborgenheit der Eltern. Bindungsängste entstehen, wenn diese beiden Bedürfnisse nicht gleichmäßig befriedigt werden. In der Psychologie wird das als Autonomie-Abhängigkeitskonflikt bezeichnet. Das Verhältnis von Unabhängigkeit und Nähe kann durch zwei gegensätzliche Verhaltensmuster der Eltern aus der Balance geraten. Entweder sie schenken ihrem Kind zu viel Liebe oder zu wenig. In beiden Fällen richtet sich das Kind in der Folge nach den Bedürfnissen seiner Eltern und nicht nach den eigenen. Das lässt sich sogar schon bei Säuglingen beobachten. Videountersuchungen mit stark überforderten Müttern konnten das eindrücklich zeigen. Wenn sie ihre 6 Wochen alten Babys in den Armen hielten und ansahen, lächelten die Babys sofort zurück. Sobald sich die Mütter aber abwandten, nahmen die Gesichter der Kleinen verstörte Züge an und schienen wie eingefroren. Dahinter steckt ein uralter Mechanismus der Evolution. Säuglinge spüren, dass sie von der Mutter abhängig sind. Würden sie nicht von ihr gestillt, getragen und geschützt werden, hätten sie keine Chance zu überleben. Das Lächeln der Säuglinge soll die Mutter milde stimmen, damit sie sich weiter um sie kümmert. Bindungsängstliche Erwachsene mussten sich als Kinder immer nach ihren Eltern richten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie in späteren Beziehungen die Alleinherrschaft über Nähe und Distanz an sich reißen. Kehren wir noch einmal zur unsteten Julia zurück. Ihr Drang, sich permanent auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu begeben, lässt darauf schließen, dass sie als Kind Ähnliches erlebt hat. Sie konnte sich nie sicher sein, wann ihre Eltern ihr liebevoll begegneten. Als Erwachsene dreht sie den Spieß dann um. Jetzt bestimmt sie über Anerkennung und Abweisung. Konstantin hingegen wurde von der Liebe seiner Eltern vermutlich eher erdrückt. Die Mauer, die er in seiner Beziehung errichtet, soll ihm die Autonomie verschaffen, die er als Kind nicht ausleben durfte.
Halten wir fest. Bindungsängste, die unsere Beziehungen im Erwachsenenalter erschweren, haben ihre Ursprünge in unserer Kindheit.
Die Strategien bindungsängstlicher Menschen lassen sich daher als Selbstschutz verstehen, um die frühen Erfahrungen nicht zu wiederholen. Doch wie genau sehen diese Strategien aus?
Blink Nummer 3. Strategien aus der Steinzeit.
Stell dir folgendes Szenario vor. Plötzlich steht ein Bär vor dir. Nicht die kuschelige Sorte, sondern einer, der die Zähne fletscht. Leider liegt dein Speer mit der Steinspitze in deiner Höhle. Ja, richtig. Speer und Höhle. Denn du befindest dich in der Steinzeit. Der Bär kommt immer näher auf dich zu und dir schießen 3 Möglichkeiten durch den Kopf. Ohne Waffe angreifen, totstellen oder flüchten. Dein Instinkt scheucht dich hoch und du rennst davon. Was das mit Bindungsangst zu tun hat? Bindungsängstliche Menschen wollen sich mit ihrem Verhalten davor schützen, die schmerzhaften Erfahrungen aus der Kindheit erneut zu erleben. Das ist ihnen meistens gar nicht bewusst, denn sie handeln nicht reflektiert, sondern reflexartig. Auf neurologischer Ebene heißt das, dass der Frontalkortex dabei nicht aktiviert wird, also jenes Gehirnareal, das für vernünftiges Handeln zuständig ist. Stattdessen agieren Regionen im Gehirn, die auf die Steinzeit zurückgehen. So gesehen verwundert es nicht, dass Menschen mit Bindungsangst oft zu den gleichen Strategien greifen wie ein Steinzeitmensch, der von einem Bären bedroht wird. Angriff, Totstellen oder Flucht. Fangen wir mit letzterer an. Wie wir schon bei Konstantin gesehen haben, flüchten sich Bindungsängstliche gern in die Arbeit. Das liefert ihnen einen Vorwand, um der Nähe der Beziehung zu entkommen. Auch Hobbys, Affären oder das Aufrechterhalten einer Fernbeziehung werden häufig als Fluchtmittel benutzt. Sexuelle Lustlosigkeit in Bezug auf den Partner gehört ebenfalls dazu. Julias bevorzugte Strategie hingegen ist der Angriff. Wenn es harmonisch wird, steigt in ihr Wut auf und sie zettelt einen Streit an. Aus evolutionärer Sicht ist Aggression ein probates Mittel, um die eigenen Grenzen gegen Feinde zu verteidigen. Leider sind es bei Julia aber die Partner, die ihre Wut ständig triggern. Als Kind hat sie nie gelernt, mit ihren impulsiven Emotionen umzugehen. Haben Bindungsängstliche das Gefühl, weder durch Flucht noch durch Angriff der Nähe in ihrer Beziehung entfliehen zu können, setzt häufig der Totstellreflex ein. Betroffene fallen in ein emotionales Funkloch und sind innerlich völlig abwesend. In der Psychologie heißt das Dissoziation. Damit ist die Abkopplung der Gefühle vom eigenen Bewusstsein gemeint. Die Emotionen schalten sich ab wie ein elektrisches Gerät, das überhitzt.
Wir resümieren: Bindungsängstliche greifen auf uralte Schutzmechanismen zurück. Flucht, Angriff und Totstellen. Das geschieht nicht bewusst, sondern instinktiv.
Doch Betroffene können lernen, ihre Instinkte zu lenken. Dafür müssen sie mit ihrem inneren Kind in Kontakt treten.
Blink Nummer 4. das innere Kind.
Wirst du gern abgewiesen? Höchstwahrscheinlich nicht. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch ganz normal. Doch Menschen mit Bindungsangst fürchten sich übermäßig stark davor, abgelehnt zu werden. Dahinter steckt ein labiles Selbstwertgefühl, das sie in der Kindheit entwickelt haben. Wie du schon weißt, haben Kinder ein äußerst feines Gespür für die Stimmungen ihrer Eltern. Ist das Verhältnis zu den engsten Bezugspersonen gestört, lernen Kinder nie, dass sie einfach sie selbst sein dürfen. Denn sobald sie sich wie ganz gewöhnliche Kinder verhalten und beispielsweise laut sind, wütend werden oder sich vor lauter Albernheit nicht an Regeln halten, ziehen sie den elterlichen Zorn auf sich. Konstantins Eltern zum Beispiel hatten kein Verständnis dafür, wenn ihr Sohn schlechte Laune hatte oder wütend war, sich also authentisch verhielt. Das Resultat in Konstantins Vermeidungsstrategie: Um als Erwachsener der Ablehnung seiner Eltern zu entgehen, versucht er erst gar nicht, in seiner Beziehung er selbst zu sein, sondern schottet sich emotional ab. Doch er will etwas dagegen tun. Wenn es dir ähnlich geht wie Konstantin, wende dich wie er an dein inneres Kind. Dafür nimmst du ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und malst ein Kind. Um den Kopf des Kindes herum schreibst du Eigenschaften und Verhaltensweisen deiner Eltern auf. Zum Beispiel fürsorglich oder immer präsent, aber auch empfindlich oder enttäuscht, wenn ich allein sein wollte. Im nächsten Schritt schreibst du auf den Bauch des Kindes, welche Glaubenssätze du in der Kindheit durch die Eigenschaften deiner Eltern entwickelt hast. Nimm dir Zeit und horche tief in dich hinein. Hörst du dein inneres Kind sprechen? Vielleicht sagt es Sätze wie: Ich darf nicht sein, wie ich will. Ich muss mich ständig anpassen. Ich muss permanent glücklich sein. Oder ich darf nichts falsch machen.
Wir fassen zusammen. Um Bindungsängste zu überwinden, müssen wir zunächst unsere inneren Glaubenssätze erkennen. Sie bilden den Kompass, nach dem wir im Erwachsenenalter handeln.
Wichtig ist, dich bei der Übung nicht unter Druck zu setzen. Dir muss nicht sofort alles einfallen. Du kannst auch nach und nach eine Liste erstellen. Wichtig ist nur, dass du ehrlich bist und deinem inneren Kind nicht widersprichst. Das kommt erst im nächsten Schritt.
Blink Nummer 5. Der innere Erwachsene.
Hast du dich schon einmal selbst in den Arm genommen? Die Arme ausgebreitet und um dich geschlungen? Zugegeben, so richtig warmherzig fühlt sich das nicht an. Was aber wirklich hilfreich sein kann, ist die Umarmung mit deinem inneren Kind. Dazu brauchst du nicht einmal deine Arme. Das Ganze findet nämlich in deiner Vorstellung statt. Nachdem dir dein inneres Kind all die miesen Glaubenssätze genannt hat, die du heute noch mit dir herumträgst, ist es an der Zeit, sie zu beseitigen. Dafür gehst du am besten in 3 Schritten vor. Zuerst hörst du wieder in dich hinein. Achte auf deine Atmung und versuche, deinem Brust-Bauchraum nachzuspüren. Verbinde dich mit deinem inneren Kind. Als nächstes stellst du dir vor, wie du dein inneres Kind auf den Schoß nimmst. Sollte dir das zu viel sein, kannst du es auch vor dich hinsetzen. Im 3. Schritt beginnst du, das Kind zu trösten. Erkläre ihm, dass es keine Schuld an den Launen und schlechten Reaktionen der Eltern trägt. Danach nimmst du die Skizze mit den Glaubenssätzen zur Hand und wandelst jeden einzelnen ins Positive um. Jetzt spricht dein innerer Erwachsener. Aus »Ich darf nicht sein, wie ich will« wird »Ich darf sein, wie ich will« und »Ich darf nichts falsch machen« wird zu »Ich darf Fehler machen«. Achte darauf, dass deine positiven Sätze keine Verneinungen enthalten. Aus »Ich muss permanent glücklich sein« wird nicht einfach »Ich muss nicht permanent glücklich sein«. Besser ist »Ich darf auch mal traurig sein«. Ziel ist es, deinem inneren Kind zu vermitteln, dass es sein darf, wie es ist. Es muss sich nicht verstecken oder verstellen, um jemandem zu genügen. Das ist nur ein hartnäckiger Irrglaube aus deiner Kindheit. Sollte dir die Übung albern vorkommen, kannst du dir sicher sein, dass du damit nicht allein bist. Selbstgespräche zu führen ist etwas gewöhnungsbedürftig, hat sich im Falle von Bindungsängsten jedoch bewährt. Das liegt daran, dass der innere Erwachsene in uns genau das mitbringt, was das Kind noch nicht hat: die Fähigkeit zu reflektieren und logisch zu urteilen.
Was wir mitnehmen können: Der innere Erwachsene hilft uns dabei, die instinktiven Verhaltensweisen des inneren Kindes zu erkennen und zu verändern.
Das alles braucht Zeit und Übung. Wenn du geduldig bist, bekommst du deine Bindungsängste besser in den Griff. Doch wie geht es eigentlich den Partnerinnen und Partnern bindungsängstlicher Menschen?
Blink Nummer 6. In einer Beziehung mit einem bindungsängstlichen Menschen.
Konstantins Partner Michael plant gerne Pärchenabende. Allerdings sagt Konstantin dauernd ab, weil er noch etwas für seine Arbeit erledigen muss. Manchmal hat Michael das Gefühl, die Beziehung allein zu führen. Wenn er seinen Freund jedoch darauf anspricht, blockt er sofort ab. Michael denkt deshalb schon über eine Trennung nach. Aber dafür liebt er Konstantin einfach zu sehr. Was kann er tun? Zunächst sollte Michael seinen Fokus nicht auf Konstantin richten, sondern auf sich selbst. Hatte er schon öfter Beziehungen, in denen er der Alleinunterhalter war? Falls ja, leidet Michael womöglich selbst unter passiver Bindungsangst. Er geht unbewusst immer wieder Beziehungen mit Personen ein, die die Partnerschaft sabotieren. Michael glaubt zwar, dass er sich Nähe in der Beziehung wünscht, aber würde Konstantin darauf eingehen, bekäme Michael schnell kalte Füße. Mitunter kommt es daher vor, dass die aktive und die passive Rolle in einer bindungsängstlichen Beziehung wechseln. Vielleicht hat Michael aber auch schon Beziehungen geführt, in denen die Leidenschaft gleichmäßig verteilt war. Dann pflegt er grundsätzlich einen gesunden Beziehungsstil und ist bei Konstantin zum ersten Mal in den Sog einer bindungsängstlichen Partnerschaft geraten. Und der ist kräftig. Das liegt vor allem an der manischen Anfangsphase. Menschen mit Bindungsangst neigen in den ersten Wochen der Verliebtheit zu überschäumender Euphorie. Diese intensiven Gefühle machen es ihren Partnern später schwer, sich zu trennen. Soll denn alles nur eine Luftnummer gewesen sein? Apropos Luftnummer. Die partnerbindungsunfähiger Menschen sind wie Co-Piloten, die keinen Einfluss auf das Flugzeug haben. Sie freuen sich über die Loopings in der Beziehung, müssen aber auch die Luftlöcher ertragen, in die sie immer wieder absacken. Der Clou ist, jedes Mal, wenn sie die Nase voll haben, setzen ihre Liebsten erneut zum Looping an. So füttern Bindungsängstliche ihre Partner immer wieder an, ohne sie je wirklich satt zu machen.
Nochmal zum Mitschreiben. Bindungsängstliche Beziehungen sind zäh und oft ergänzen sich die Partner durch aktive und passive Bindungsängste. Aber auch Menschen mit gesunden Beziehungsstilen entkommen dem Sog aus Nähe und Distanz nur schwer.
Solltest du einen gesunden Beziehungsstil pflegen und trotzdem in einer bindungsängstlichen Beziehung stecken, mach dir klar, dass du keinen Druck ausüben darfst. Dein Partner wird nur noch mehr auf Distanz gehen. Wenn er nicht bereit ist, an sich selbst und an eurer Beziehung zu arbeiten, dann ist eine Trennung möglicherweise das Beste für dich.
Blink Nummer 7. Die gemeinsame Arbeit an der Beziehung.
Julia meint es ernst. Sie hat sich ihre Bindungsangst eingestanden und will mit ihrem neuen Freund daran arbeiten. Denn so glücklich war sie lange nicht mehr in einer Beziehung. Diesmal will sie es nicht vermasseln. Um eine gemeinsame Basis zu schaffen, sollte sich Julia klarmachen, dass ihr Partner nicht ihr Feind ist. Das klingt banal, aber ohne diese Erkenntnis wird Julia weiterhin wie ein Steinzeitmensch reagieren, wenn die Nähe zu ihrem Freund zu groß wird. Sie wird angreifen, fliehen oder sich totstellen. Aber Julia ist einen Schritt weiter und weiß, dass sie mit ihrem Partner über Probleme reden kann. Kommunikation ist das A und O. Damit sie gelingt, sind drei Punkte wichtig. Erstens die eigene Position. Vor allem für Julia wird es am Anfang nicht einfach sein, sich zu öffnen, weil sie das nie gelernt hat. Für sie ist es hilfreich, sich an die positiven Glaubenssätze zu erinnern, mit denen sie ihr inneres Kind getröstet hat. Sie weiß, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse etwas zählen und dass sie ihre eigenen Gefühle formulieren darf. Um ihr Selbstvertrauen zu stärken, könnte sie eine persönliche Inventur machen. Dabei ergänzt sie die Glaubenssätze um ihre Gefühle, Charaktereigenschaften, Werte, Interessen sowie ihre Stärken und Schwächen. Bei den Schwächen darf sie keinesfalls schummeln. Denn erst wenn sie sich diese eingesteht, bekommt sie die Kontrolle darüber und kann über sie sprechen. Hat Julia ihre eigene Position gefestigt, kann sie sich als nächstes die Position ihres Freundes anhören. Das ist der zweite Punkt gelungener Kommunikation. Einander zuhören. Wichtig ist, die Argumente des Partners beim Wort zu nehmen. Durch ihre inneren Glaubenssätze neigt Julia dazu, ihren Freund falsch zu verstehen. Das sollte sie sich unbedingt bewusst machen und seine Aussagen nicht interpretieren. Sagt er zum Beispiel, er könne damit leben, sie nur am Wochenende zu sehen, heißt es genau das und keinesfalls, ich will dich insgeheim gar nicht mehr sehen. Für Punkt 3 nehmen Julia und ihr Freund eine Außenperspektive ein. Sie schauen, welchen Verlauf das Gespräch nimmt und wie sie darüber hinaus in ihrer Beziehung miteinander umgehen. Sie stellen sich vor, dass sie Regie in einem Film führen und überlegen, wie sie den beiden Hauptfiguren dabei helfen könnten, besser miteinander umzugehen.
Auf den Punkt gebracht heißt das, schaffen es Beziehungsängstliche, ihre eigenen Bedürfnisse einzubringen und diejenigen des Partners ernst zu nehmen, hat die Beziehung eine Zukunft. Das waren unsere Blinks zu dem Buch Vom Jein zum Ja von Stefanie Stahl. In den allermeisten Fällen liegen die Ursachen für Beziehungsängste in der Kindheit. Die Betroffenen haben nie gelernt, authentisch zu sein und auf ihre Bedürfnisse zu hören. Sie entwickeln ein mangelndes Selbstvertrauen und können sich in späteren Beziehungen emotional nur schwer öffnen. Zu groß ist ihre Angst vor Zurückweisung. Doch wer sich seine Beziehungsängste eingesteht, kann daran arbeiten. Besonders hilfreich ist es, mit dem inneren Kind zu sprechen und zugleich auf das rationale Urteilsvermögen des inneren Erwachsenen zu hören. So stärken beziehungsängstliche Menschen ihr Selbstvertrauen und lernen, mit ihren Partnerinnen und Partnern über Probleme zu sprechen. Auf diese Weise lenken sie ihre Beziehung wieder in die richtigen Bahnen. Wir hoffen, du hast einige Einsichten aus diesen Blinks gewonnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.